HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Und dann betritt der Hauptgast des Abends den Raum, der Ministerpräsident
Bodo Ramelow.
Die Zufriedenheit ist tatsächlich da, vor allen Dingen eben auch die Zufriedenheit mit dem Ministerpräsidenten, also mit Bodo Ramelow.
Ist niemals gestorben,
eine seltsame Haltung, oder? Boah, ich bin zufrieden. Ich bin richtig zufrieden. Scheiße, bin ich zufrieden. Da kann doch was nicht stimmen. Ich glaube, ich wähle ihn nicht mehr.
Wir haben eine unglaubliche Erfolgsgeschichte in den letzten 6 Jahren geschrieben, liebe Freunde. Und wir werden sie am 27. Oktober zu einem neuen, vorläufigen Höhepunkt führen.
Des Reiches Herrlichkeit wird ein Frieden kommen mit dir zu seiner Zeit.
Zum Beispiel gab es das ja noch nie, dass hier Politiker im Wahlkampf auch geäußert haben, sie hätten Morddrohungen erhalten. Also das gab es hier vorher einfach nicht.
Bis heute Mittag um 12 sollte ich meinen Wahlkampf einstellen. Das haben Rechtsextremisten von mir gefordert in einer E-Mail, die ich vorgestern Nacht bekommen habe. Wenn ich das nicht tue, dann wollten sie mich abstechen.
Barbarossa schläft in seiner Höhle, aber Thüringen wählt, ein Land mit etwas mehr als 2 Millionen Einwohnern. So what? Die großen Schlachten in Sachsen und Brandenburg sind geschlagen, jetzt also noch Thüringen. Nun gut. Aber bei dieser Wahl geht es um mehr. Es geht darum, was Demokratie aushält, wenn am Ende komplizierte Mehrheiten und Bündnisse entstehen. Darum, was aus Deutschlands erstem linken Ministerpräsidenten wird. Und auf der anderen Seite des politischen Spektrums aus Björn Höcke, dessen Extremismus seiner Partei möglicherweise inzwischen mehr schadet als nutzt. Die AfD jedenfalls ist für alle anderen Parteien das große Schreckgespenst oder sollten wir sagen der Pumpels. Das ist der Sage nach ein Kobold, der den Wanderern im Thüringer Wald auf den Nacken springt, sie ohrfeigt und würgt. Raue Sitten in unserem ostdeutschen Nachbarland und die haben auch den Wahlkampf auf verstörende Art und Weise geprägt. Mehrere Spitzenkandidaten erhielten Morddrohungen, wir haben es gehört, Büros wurden beschmiert und ein Wahl-LKW abgebrannt. Sie hören H2 Kultur, der Tag, den Pumpels im Nacken, Thüringen vor der Wahl. Was hat das mit diesem Kobold auf sich? Darüber sprechen wir mit Rainer Hoberg, er ist Schriftsteller aus Hummelsheim bei Jena, schreibt Bücher zur Kultur und Geschichte Thüringens mit besonderer Vorliebe für Märchen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Hoberg, Thüringen, die grüne Mitte Deutschlands mit all den vielen Wäldern, ist reich an Märchen und Sagen. Woher kommt das?
In Thüringen mag es wohl zum einen daran liegen, dass die Thüringer eben, glaube ich, ein ziemlich erzählfreudiges Völkchen gewesen sind und auch heute noch teilweise sind. Aber es hängt auch damit zusammen, dass hier etwa ein Sagensammler wie Ludwig Bechstein gewirkt hat. Es ist ja bekannt, im 19. Jahrhundert hatte man Sorge, die Sagen und Märchen könnten vergessen werden und wurden von Sagensammlern aufgeschrieben. Und der Thüringer Bechstein hat das mit besonderer Akribie und Qualität getan. Und wahrscheinlich sind dadurch hier in Thüringen auch besonders viele Sagen erhalten geblieben.
Jede Menge Schreckgespenster und Dämonen lauern da den Menschen auf, vor allen Dingen der Pumpels. Was heißt das eigentlich, Pumpels? Gibt es da eine wörtliche Übersetzung?
Ja, eine wörtliche Übersetzung gibt es nicht. Also es gibt zunächst mal für diese Gruppe von Dämonen eine Unmenge Namen, die heißen in jedem Ort anders. Der Pumpel selbst, der hat seine Heimat in dem kleinen Dörfchen Gumpelstadt. Und dort gibt's einen Bach, der heißt im Volksmund das Pummwasser. Und dort geht eine Brücke drüber, der Pummsteig. Und dort unter dieser Brücke soll der böse Kerl auf die Heimkehrenden aus dem Gasthaus aufgelauert haben. Und daraus ist der Name Pumpels geworden.
Jetzt ist der Pumpels ja nicht so ein drolliger, lustiger Kobold wie Pumuckel zum Beispiel, sondern einer, der aus dem Hinterhalt bedroht. Wie erklären Sie sich die Faszination, die er dann trotzdem ausübt?
Also er ist ein Dämon, zu den Aufhockern gehörend, und die haben es an sich, dass sie eben Leuten, die schlafen oder auf dem Heimweg sind im Dunkeln, aufspringen auf die Brust oder auf dem Rücken, immer schwerer werden, ihnen die Luft zum Atmen nehmen, bis dann etwa, wenn man an einer Kirche vorbeikommt und die Glocken läuten, sich das auch wieder auflöst. Wo das herkommt, ist schwer zu sagen. Viele sagen, die werden erzählt, um gewisse Dinge, die man real nicht erklären kann, zu erklären. Ich habe eine dieser Aufhockersagen mal in Greiz in einer größeren Runde erzählt und gefragt, ja, was könnte dahinter stecken? Da hat sich ein Herr gemeldet und es stellte sich heraus, es war der dortige Arzt, und mir gesagt, also das hört sich verdammt nach Angina pectoris an.
Es wird ihm ganz eng ums Herz. Vom Pumpels zu einer anderen Sage, dem Schmied von Rula, eine Figur, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Was hat der sich rausgenommen?
Das ist nun eine historische Sage, da steckt geschichtliche Erfahrung der Altvorderen drin. Es wird erzählt, dass es hier mal einen Landesherrn gab, Ludwig II., der sehr nachgiebig war, der die Ritter und Beamten so an der langen Leine laufen ließ, zum Leidwesen der Bauern und kleinen Leute. Ja, und der hat sich mal bei der Jagd im Wald verlaufen, bei einem Schmied in Rula eine Bleibe gefunden. Der Landgraf hat sich nicht vorgestellt, der Schmied hat auch so getan, als hätte er den Landesherrn nicht erkannt, hat ihm ein Bett gegeben und tüchtig weitergearbeitet und bei der Arbeit am Amboss laute Selbstgespräche gehalten und alles sich vom Herzen geredet, was ihm an der Politik des Landgrafen nicht gefallen hat. Und zwischendurch immer den Spruch, Landgraf, werde hart wie dieses Eisen. Die Sage erzählt, das habe der Landgraf sich auch echt zu Herzen genommen, habe seine Ritter und Beamten dann sehr streng reglementiert, dass sie die Gesetze einhalten und die Frondienste nicht zu streng handhaben. Als einige Ritter sich dem widersetzten, hat er sie sogar vor einen Pflug gespannt und mit der Peitsche über ein Feld geführt. Und diesem Ludwig II. Wurde Ludwig der Eiserne, ein strenger, aber gerechter Herrscher. Und naja, das war nach dem Geschmack der Leute.
Stichwort historische Sagen, besonders bekannt über Thüringen hinaus auch die Kiffhäuser-Sage. Vorhin haben wir schon das Barbarossa-Lied gehört. Was hat es damit auf sich mit Barbarossa und dem Kiffhäuser?
Ja, das ist der berühmte Mythos vom schlafenden Kaiser im Berg. Es bezieht sich hier konkret auf Kaiser Barbarossa, in dem zwei reale Kaiser, Friedrich I. und Friedrich II., verschmolzen sind. Das ist eine ähnliche Situation. Unter deren Herrschaft, also so im 11., 12. Jahrhundert, war das Deutsche Kaiserreich ein stabiler, einheitlicher Staat mit einer festen Rechtsordnung. Danach kam die Kleinstaaterei mit viel Unrecht und schwierigen Verhältnissen für den kleinen Mann. Und die Sehnsucht war immer dann auf diesen Barbarossa gerichtet. Und in der Sage heißt es, der würde im Berg schlafen und alle 100 Jahre ein paar Raben rausschicken, um zu gucken, wie es in Deutschland ist. Und im Notfall, wenn Deutschland in Not sei, dann mal wieder rauszukommen und für Ordnung zu sorgen. Also auch so ein Ausdruck der Sehnsucht nach dem gerechten Herrscher.
Also auch ein Mythos, der den Enkel und den Großvater vereint, Friedrich II. Und Barbarossa. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann auf einer Kuppe des Gebirges ein monumentales Denkmal errichtet. Barbarossa erwacht aus dem Schlaf. Über ihm erhebt sich die Reiterstatue von Wilhelm I. Wie wurde diese Legende dann in den historischen Dienst gestellt?
Das ist in der Tat ein Mythos, der oft gebraucht und missbraucht wurde. Also in der Gestalt des Denkmals hat sich dann schlicht und einfach Wilhelm I. zum Nachfahre, zum legitimen Nachfahre Barbarossas gemacht. Barbarossa, der Rotbart, er der Weißbart. Erbaut wurde das Denkmal vom Reichskriegerbund, der da seine Treffen abgehalten hat. Im Dritten Reich hat Adolf Hitler höchstpersönlich als Codenamen für den Überfall auf die Sowjetunion Unternehmen Barbarossa festgelegt. Nimmt also auch darauf Bezug, Naja, und heute trifft sich hier der sogenannte Flügel, also der rechtsnationale Teil der AfD. Das ist also ein Sagenerbe, was wirklich äußerst zwiespältig ist.
Rainer Hoberg, Schriftsteller aus Hummelsheim bei Jena und Sagendetektiv. Vielen Dank. Jetzt haben wir gehört, ein Aufrocker, jemand, der einen niederdrückt. So könnte das die CDU in Thüringen ja zum Beispiel auch empfinden. 25 Regierungsjahre in Erfurt, teilweise Alleinregierung. Erst macht ihr das die Linkspartei streitig und nun muss sie auch noch mit der AfD um Platz 2 ringen. Die springt ihr ebenfalls in den Rücken. Der Pumpels als Dämon. Björn Höcke spricht davon, die etablierten Medien hätten ihn zum Zitat Teufel der Nation gemacht. Noch ein Sagenmotiv, politisch auslegbar, der Schmied von Rula, der dem Landesherren rabiat die Meinung geigt und ihn damit zur Umkehr bringt. Das Urbild und die Hoffnung aller Wutbürger. Sagenhaft aber auch der Aufstieg der Linkspartei 2014 in Thüringen.
Vor ziemlich genau 5 Jahren, da schrieb das kleine Thüringen große Geschichte. Mit Bodo Ramelow wurde erstmals ein linker Ministerpräsident in einem Bundesland, also ausgerechnet jemand von der Partei, die einmal SED hieß und die in der DDR geherrscht hatte. Die einen feierten das als Überwindung von 25 Jahren CDU-Regierung, die anderen fürchteten die Wiederholung sozialistischer Experimente. Heute ist klar, die thüringische Welt ist nicht untergegangen und die Wirtschaft blieb auch im Lande. Die Arbeitslosenquote nähert sich der Vollbeschäftigung und die linksgeführte Regierung baut mehr Schulden ab als je eine zuvor. Auf der Habenseite stehen außerdem 2 beitragsfreie Kita-Jahre, hunderte von freiwilligen Gemeindefusionen und ein intensiver Kampf gegen Rechtsrockkonzerte. Die groß angelegte Kreisgebietsreform ist dagegen gescheitert. Wenn Regierungschef Ramelow Bilanz zieht, dann spricht er von Teamwork.
Ich führe eine Dreierkoalition und ich beabsichtige, diese Dreierkoalition auch weiterzuführen. Deswegen bin ich froh, wenn SPD, Bündnis 90 Grüne und meine Partei genügend Gewicht auf die Waagschale bringen, damit ich eine erneute Amtszeit auch in der Verantwortung stehen kann, das Land weiter voranzubringen.
Alle 3 würden gerne so weiter regieren, Ramelow also eine 2. Amtszeit bescheren. Für seine Linke ist das die einzige Machtoption, für Sozialdemokraten und Grüne immerhin noch die Lieblingsvariante. Die CDU möchte das verhindern. Christdemokraten unter Bernhard Vogel haben das Bundesland aufgebaut und später die Macht zäh verteidigt. Die Oppositionsrolle seit 2014 ist für sie eigentlich ein Betriebsunfall, den ihr Spitzenkandidat Mike Moring so schnell wie möglich vergessen machen will. Der 47-jährige Herausforderer setzt auf eine, so wie er sie selbst nennt, bürgerliche Koalition der Mitte. Alle Parteien außer AfD und Linke vereint unter seiner Führung. Mit SPD, Grünen und FDP zusammen hofft er, die nötige Ministerpräsidentenmehrheit zusammenzubekommen, also die Mehrheit der Sitze im Landtag. Die FDP spielt dabei die Rolle des Züngleins an der Waage. Verfehlt sie die 5%-Hürde, dann fehlen Moring entscheidende Stimmen aus dem bürgerlichen Lager. Für die AfD sagen die Meinungsforscher voraus, dass sie ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2014 mindestens verdoppeln wird. 2014 waren das knapp 11%. Weil aber niemand mit ihnen koalieren möchte, werden die Rechtspopulisten ihr Wahlergebnis nicht in Macht ummünzen können. Spitzenkandidat Björn Höcke geht den Wahlkampf trotzdem selbstbewusst an.
Wir haben eine unglaubliche Erfolgsgeschichte in den letzten 6 Jahren geschrieben, liebe Freunde. Und wir werden sie am 27. Oktober zu einem neuen vorläufigen Höhepunkt führen.
Das war beim Wahlkampfauftakt der AfD im thüringischen Arnstadt. Übrigens, die Umfragen ergeben in diesen Tagen überhaupt keine regierungsfähige Mehrheit. Wenn das Wahlergebnis dann auch so ausfällt, dann würde Ramelow auf der Grundlage der Thüringer Landesverfassung erst einmal geschäftsführend im Amt bleiben. Seine Regierung hat dann zwar keine Mehrheit im Landtag, aber die Dauer dieser Geschäftsführung ist theoretisch sogar unbegrenzt.
Uli Sondermann-Becker. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, den Pumpels im Nacken, Thüringen vor der Wahl. Und dann wäre ja für die CDU nicht nur die AfD der Pumpels, der ihr im Nacken säße, sondern auch die Linkspartei, wo der Pumpels hinten auf dem Rücken oder Nacken der Sage nach mit der Zeit immer schwerer wird. So macht sich auch Bodo Ramelow im Amt immer schwerer oder jedenfalls breit und ist da am Ende womöglich gar nicht mehr abzuschütteln bzw. rauszukriegen, so die aktuelle Sorge der CDU. Die Thüringer Sagen, berühmt für ihre tiefe politische Zeichenhaftigkeit, neu interpretiert nun mit leichter Nachhilfe von Rainer Dachselt.
Graf Ludwig, der die Wartburg baute, machte seinen Sohn, auch Ludwig geheißen, zum Landgrafen in Thüringen. Derselbe war gütig und demütig. Er strafte nicht gern und hörte nicht gerne Klagen und hatte zu allen Menschen das beste Vertrauen. Leider wusste er nicht, dass sich seine Untertanen schmählich bedrückt und fürchterlich abgehängt fühlten. Da geschah es, dass der junge Landgraf eines Abends auf einem Jagdritt sich verirrte und in die Nähe des Ortes Rula kam. Da sah er das helle Feuer einer Waldschmiede, ging darauf zu und bat den Schmied um Herberge. Der Schmied fragte ihn, wer er sei. »Ich bin ein Jäger eures Herrn, des Landgrafen«, sagte Ludwig. »Pfui, des Landgrafen«, rief der Schmied und spuckte aus und wischte sich. »Wer ihn nennt, muss sein Maul wischen, dass er es nicht verunreint mit dem Namen.« Dann schürte der Schmied sein Feuer, zog den Blasebalg, hitzte und hetzte, glühte sein Eisen, löschte es, glühte wieder und hämmerte und rief bei den Schlägen fort und fort. »Dieses Weichei lässt sich von seinen Beratern und den Lügenpressen-Heinis in die Ohren blasen, wie gut alles läuft. Der muss doch nur mal hierher kommen. Wir baden das doch alles aus und dürfen noch nicht mal das Maul aufmachen. Landgraf Ludwig, werde hart, werde hart!« Dem Landgrafen erschrak das Herz im Leibe, als er von diesem Schmied des Volkes Stimmung vernahm. Ganz hart geschmiedet verließ er die Rulaer Waldschmiede. Er nahm die Zügel der Regierung in die Hand und zog sie so straff, dass es knirschte, und griff durch, dass es nur eine Art hatte. Der Schmied von Rula aber war baff, denn seine größte Freude war das Klagen über die da oben gewesen, und damit war es nun aus. Er verstummte vor Schreck und sprach sein Lebtag kein Wort mehr.
Hier ist H2 Kultur, der Tag heute zur Landtagswahl in Thüringen. Und da haben viele Angst. Politiker, Publizisten, Bürger. Angst vor Björn Höcke, dem Chef der Thüringer AfD, umstrittener Wortführer des rechtsnationalen sogenannten Flügels, den der Verfassungsschutz als Verdachtsfall für rechtsextremistische Tendenzen einstuft. Laut dem Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen darf Höcke nun auch offiziell als Faschist bezeichnet werden. Kritiker werfen ihm vor, Stichwortgeber für Rechtsextremisten wie den Attentäter von Halle zu sein. Stichworte, die wir jetzt an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholen wollen, aber die Frage ist ja auch, durchdringt dieser Geist auch die zweite und dritte Reihe der AfD in Thüringen? Eindrücke vom Wahlkampf in Sömmerda, nördlich von Erfurt, von Henry Bernhard.
Sweet Caroline.
Die AfD hat geladen zum Familienfest. 4,5 Stunden Programm in der Fußgängerzone von Sömmerda. Die beiden Direktkandidaten der Gegend sollen sprechen, der Bundestagsabgeordnete und der Spitzenkandidat. Am Nachmittag sitzen beim Familienfest etwa 100 Männer, die meisten um die 60, vielleicht 10 Frauen. Ein Kind ist auch da.
Also, leg erstmal los. Ein bisschen Applaus bitte für Thorsten Zupon.
Der örtliche Direktkandidat, Thorsten Zupon, ein kleiner rundlicher Mann mit strahlend blauen Augen.
Ja, sehr schön. Also, ich bin hier Direktkandidat und möchte mich Ihnen kurz mal vorstellen, denn ich würde mir natürlich wünschen, dass Sie mich als Direktkandidat wählen, weil ich meiner Meinung nach hier der geeignetste bin für den Landkreis Sömmerda.
Zupon erzählt aus seinem Leben. 1966 hier geboren, Abitur, Armee, Feinmechanikerlehre, dann kam 1989. Er wurde arbeitslos, ging für 1,5 Jahre nach Frankfurt-Main.
Aber dort bin ich nicht heimisch geworden. In den Einkaufszentren hat man kaum noch ein Wort Deutsch verstanden. Und da habe ich gedacht, nee, du musst irgendwie wieder zurückkommen in die Heimat.
Zurück in Thüringen wurde er Polizist, auch im Auslandseinsatz in Griechenland und Afghanistan. Die beste Zeit sei die auf dem Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei gewesen. Er erzählt, dass er versetzt wurde, weil er sich ungeschickt im Internet verhalten habe. Was er nicht erzählt, dass er Artikel verbreitet hat, in denen vom angeblich vergessenen Völkermord der Alliierten an den Deutschen die Rede ist. Für die Meinungsfreiheit will er kämpfen, wenn er in den Landtag gewählt wird, und für Massenabschiebungen von Ausländern. Und natürlich stünde er zur Verfassung und zu seinem Parteivorsitzenden Björn Höcke. Ein Interview nach seinem Auftritt lehnt er ab. Aber die Männer vor der Bühne erzählen gern, warum sie da sind.
Ich war noch nie zu so einer Veranstaltung und da dachte ich mir, guck's das dir mal an. Und ich muss sagen, der Kandidat, der jetzt gesprochen hatte, hat mich überzeugt. Denn der hat ja was getan inzwischen für dieses Land. Er war in Afghanistan, da war an Außengrenzen und als Polizist tut er auch noch seine Pflicht. Also ich kann sagen, ich bin überrascht.
Pures Interesse, weil für mich diese Partei noch die Begriffe Heimat in Deutschland verinnerlicht.
Fühlen Sie sich auch in Ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt?
Teilweise schon. Wenn man nicht mehr sagen kann, was man möchte, auf Deutsch gesagt, dann ist das schlecht.
Sie haben früher die Linke gewählt oder CDU oder auch SPD.
Die Politik muss ein bisschen geändert werden, dass die Gelder ein bisschen mehr in Deutschland bleiben und nicht nur ins Ausland gehen. Weil hier sind so viele Baustellen, Schule, Rentner. So hart wie es auch klingt, kommt der Ausländer, ist Geld da. Kommt ein deutsches Kind, ist kein Geld da. Lehrermangel. Die Kleine ist jetzt in der 5. Klasse. Da fehlen so viele Lehrer. Also, wenn die sich richtig um die Leute kümmern würden in Deutschland, dann müsste nicht so eine Partei hochkommen.
17 Uhr, es ist voller geworden. Der Höhepunkt des Familienfests der AfD, nun mit 2 Kindern.
Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder sammeln, weil wir von vaterlandslosen Gesellen regiert werden, liebe Freunde.
Björn Höcke redet 1 Stunde. Über Meinungsfreiheit, die ideologisierte Schule, die Schreibschrift arabische Clans, Mord, Totschlag und Vergewaltigung durch Flüchtlinge. Und in einem Atemzug über den angeblichen Amoklauf in Halle. Kein Wort, dass der Täter ein deutscher Rechtsextremist war und der Anschlag Juden galt.
Früher waren es Legenden, heute würden wir neudeutsch Narrative sagen. In beiden Fällen aber geht es um die Deutungshoheit. Stefan Locke ist Korrespondent der FAZ für Sachsen und Thüringen und hat in den vergangenen Wochen etliche Wahlkampfveranstaltungen besucht. Immer Bratwurst, Bier, Zuckerwatte. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Locke, der gesamte Wahlkampf der AfD war auf Höcke zugeschnitten. Trotzdem machte das den Eindruck, als sei es dem Flügelmann fast schon ein bisschen unangenehm, den Menschen nahe zu kommen. Auch davon, dass Höcke immer dünnhäutiger geworden wäre, war zu lesen. Wie haben Sie ihn erlebt?
Naja, es ist ganz auffallend, dass die AfD in Thüringen einen ganz anderen Wahlkampf geführt hat als alle anderen Parteien. Ne? Die anderen Parteien haben alle auf Großveranstaltungen, wie sie eben noch im Bundestagswahlkampf oder auch im vergangenen Landtagswahlkampf üblich waren, verzichtet. Also die große Bühne mit dem großen Platz davor, wo ein Redner oder ein Spitzenkandidat zu den Leuten spricht. Sondern die anderen Parteien haben alle kleine Veranstaltungen gemacht. Die AfD hat es ganz genau andersrum gemacht. Sie hat nämlich noch auf diese großen Marktplätze gesetzt und hat dann jetzt keine Riesenbühnen aufgebaut, aber eben doch eine große Bühne und versucht, so viel wie möglich Leute dahin zu kriegen, um dann eben Björn Höcke dort sprechen zu lassen und dann mit einem Mal viele Leute zu erreichen, aber eben nicht, wie das bei den anderen Parteien ist, dann ins 1-zu-1-Gespräch zu gehen, also auch Fragen zu beantworten, auf die konkreten Probleme, die die Leute dann eben dann da vorbringen, auf solchen Veranstaltungen einzugehen, sondern Höcke redet seine Rede, er redet 1 Stunde, wir haben es gerade gehört von dem Kollegen Bernhard, und verschwindet dann wieder. Also er ist dann allenfalls noch da für Autogramme und für persönliche Glückwünsche, die er entgegennimmt, aber beantwortet nicht öffentlich Fragen. Da will er sich dann nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern hat eben offenbar seine Rede vorbereitet, die er dann auf jedem Marktplatz nahezu gleich hält.
Jetzt sind die Umfragen die AfD in Thüringen bei 20-24%. Das wäre rund eine Verdoppelung des Wahlergebnisses von 2014. Trotz oder wegen Höcke?
Sowohl als auch, muss man da sagen. Also wir müssen ja sehen, dass das auch eine gewisse nachholende Entwicklung ist. Als die AfD 2014 hier in den Landtag kam mit 10%, dann war sie ja gerade am Anfang. Sie war gerade in der Gründung. Ne? Wir haben da später in den darauffolgenden Jahren ja auch in den westlichen Bundesländern noch ganz andere Wahlergebnisse gehabt. Baden-Württemberg zum Beispiel 16% und so weiter. Und in der Zwischenzeit ist ja auch viel passiert in den vergangenen 5 Jahren. Es kamen die Flüchtlings- und die Asylpolitik dazu, die ja für massive Kritik geführt haben und überhaupt erst der AfD zur Wiederbelebung und zu diesem ungeahnten Aufstieg verholfen haben. Und das kommt jetzt der Partei eben auch, wie schon zuvor bei den Landtagswahlen ja in Sachsen und Brandenburg, jetzt auch hier in Thüringen zugute, sodass ihr Ergebnis dann eben wahrscheinlich auf 20 oder vielleicht sogar noch mehr Prozent verdoppeln wird.
Höcke, der besonders laute, besonders extreme AfD-Politiker, hat aber auch besonders schlechte persönliche Umfragewerte. Laut ZDF-Politbarometer auf einer Skala von plus bis minus 5 wird er mit minus 3,5 bewertet. Selbst bei AfD-Anhängern beträgt sein Wert nur 0,7%. Warum hält dann seine Unbeliebtheit die Wähler nicht davon ab, der AfD die Stimme zu geben?
Ja, das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Phänomen oder interessantes Phänomen, weil bei den anderen Parteien, bei Linke und CDU vor allem, ist es genau umgekehrt. Da ist der Spitzenkandidat viel, viel beliebter als die Partei, ja, und eilt sozusagen den Werten der Partei davon. Bei Höcke ist es umgekehrt. Weniger als 10% würden sie sich ihnen in Umfragen als Ministerpräsident wünschen. Die Partei kommt auf mehr als doppelt so hohe Werte. Warum das so ist, ist schwierig zu beantworten. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auf diesen Veranstaltungen sind bei Höcke, und man hört immer zweierlei. Also einerseits die Fans, die sagen, ja, endlich sagt es mal einer, und er wird ja nur unterdrückt von allen anderen. Aber es gibt eben auch, und ich würde sagen, das ist vielleicht sogar gefühlt die Mehrheit, die so skeptisch sind. Die sagen, ja, er spricht schon Dinge an, es ist wichtig, dass es die Partei gibt, Aber diese ganze Sache mit dem Dritten Reich und dieser Nazi-Jargon, das gefällt uns dann doch nicht. Ich habe mit einem älteren Ehepaar mal gesprochen, das habe ich auch in der Zeitung geschildert. Die sagten dann, ja, wissen Sie, wir haben doch alle die Bilder von den Leichenbergen auch in Buchenwald gesehen. Wir wollen nicht, dass das jetzt, also das ist nicht erfunden, das ist doch alles real. Warum macht er das? Wir wollen nicht, dass er darauf eingeht und das anspricht. Aber wir finden dennoch gut die anderen Sachen, die er vom heutigen Deutschland und von der heutigen Zeit anspricht. Und deswegen werden wir wahrscheinlich ihn wählen. Es ist aber auffallend, dass wahrscheinlich diese Art von Höcke, dieses sehr explizite, dieses vulgäre und diese Kraftausdrücke, die er verwendet, dass dies eben bürgerliche Wähler eher abhält, davon ihn zu wählen und dass deshalb das Ergebnis der AfD eben auch nicht ein so starkes werden wird wie möglicherweise in Sachsen, wo der Spitzenkandidat ja zumindest äußerlich gemäßigter ist. Und deshalb in Thüringen sie möglicherweise sogar nur auf Platz 3 landen wird.
Was, wenn Höcke unter diesen Erfolgswerten bleibt von Brandenburg und Sachsen, wenn er nicht mehr hinbekommt als seine Landeskollegen? Aktuell treibt er mit seinen Rechtsaußenpositionen die Bundes-AfD vor sich her. Würde ihm das dann dort seine Grenzen aufzeigen?
Naja, ich weiß gar nicht, ob er sie so vor sich her treibt. Man muss ja auch sehen, dass die Thüringer AfD genauso wie die gesamten AfD-Landesverbände in Ostdeutschland ja sehr, sehr mitgliederschwach sind. Ne? Das ist ja generell auch bei den anderen Parteien so. Also das heißt auch, wenn Höcke jetzt angenommen, er würde es tatsächlich wahrmachen, was er mal so indirekt angedeutet hat auf diesem berühmten Kürzhäuser-Treffen im Frühjahr, dass er im Bundesvorstand für angeblich für Ordnung sorgen werde oder dafür sorgen werde, dass er nicht mehr so zusammengesetzt ist wie jetzt. Also wenn er da tatsächlich seinen Hut in den Ring werfen würde, könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er nicht gewählt werden würde, weil ihm einfach dann die Mitgliederzahl fehlt, die ihn unterstützen. Und ein dritter Platz bei der Thüringer Landtagswahl wird möglicherweise auch insgesamt sein Nimbus nicht besonders stärken innerhalb der Partei.
Stefan Locke, politischer Korrespondent für Sachsen und Thüringen der FAZ. Besten Dank. Kommen wir zum zweiten Teil unserer Thüringer Politsagen, so heißen sie, mit Rainer Dachselt.
Der alte Kaiser Friedrich Barbarossa war durch einen Zauber in ein unterirdisches Schloss des Kyffhäuserberges in Thüringen versetzt worden. Hier sitzt er nun schlafend auf einem Stuhl von Elfenbein und stützt sein Haupt auf einen Marmortisch. Sein roter Bart leuchtet wie Glut des Feuers und ist durch den Tisch, ja fast um denselben herumgewachsen. Zuweilen bewegt der Kaiser das blonde Haupt, hebt die schweren Augenlider halb und zwinkert oder blinzelt mit den Augen. Und wenn der Bart ganz um den runden Marmortisch gewachsen ist und ein mächtiger Adler in stolzem Flug sich aufschwingt, den Berg umkreist und den Rabenschwarm dort verscheucht, erst dann wird der Kaiser mit seinen gleichfalls verzauberten Getreuen erwachen, um seine Herrschaft wieder anzutreten. Als dies im Jahre 2019 geschah, ging Barbarossa sofort in die nächste Residenz nach Erfurt, um ein Reich des ewigen Friedens aufzurichten. Er staunte aber nicht schlecht, als man ihm sagte, dass dort schon ein gewisser Bodo herrsche. Und wenn er den absetzen wolle, dann müsse er sich mit seiner Partei zur Wahl stellen. Barbarossa klopfte nun bei den Parteien an, dass sie ihn zum Herrscher machten. Aber die Grünen fanden ihn zu alt und zu männlich, die FDP zu undynamisch, die CDU zu undemokratisch, die AfD zu kosmopolitisch und die SPD riet ihm, sich eine Frau zu suchen und als Team zu kandidieren. Da zog sich der alte Kaiser wieder in den Kyffhäuser zurück und schlief ein und wird so bald auch nicht wieder aufwachen.
Sie hören H2 Kultur, der Tag, den Pumphels im Nacken, Thüringen vor der Wahl. Im Kyffhäuser, diesem Gebirgszug, sitzt nun also der gute Barbarossa, bis er eines Tages als großer Friedenskaiser zurückkehrt, wenn ihn dann noch einer haben will. Zurzeit vertritt ihn Ministerpräsident Bodo Ramelow, dessen Wandlung vom gefährlichen Linken zum gefälligen Landesvater ebenfalls etwas Legendäres hat. Unter Ramelow ist es gelungen, die Linkspartei als soziale Alltagspartei im Bewusstsein vieler Bürger zu etablieren. Ein Ministerpräsident von der Linkspartei, das soll keine einmalige Laune der Geschichte bleiben.
Der Hoffnungsträger der Linkspartei strotzt vor Selbstbewusstsein. Das merkt man schon, wenn er sich vorstellt.
Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen und der Erste, der mit einem linken Parteibuch ein Bundesland regiert.
Und diesen ersten Regierungschef in ihrer Parteigeschichte wollen die Genossen um jeden Preis im Amt halten. Falls der 63-jährige gebürtige Niedersachse Ramelow Ministerpräsident bleibt, hätte ein völlig verkorkstes Wahljahr doch noch ein positives Ende gefunden. Außer bei der Bürger Bürgerschaftswahl in Bremen gab es nur Enttäuschungen. Lediglich 5,5% der Stimmen bei der Europawahl. Dazu 10,4% bei der Landtagswahl in Sachsen, 10,7% am selben Tag in Brandenburg, wo die Linke noch dazu aus der rot-roten Regierungskoalition flog. Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, redet nicht drumherum.
Die Ergebnisse waren nicht nur enttäuschend, die waren katastrophal. Da gibt es überhaupt gar nicht schön zu reden. Und nicht nur aus dem Grund, sondern insgesamt hat natürlich die Thüringen-Wahl für die Linke eine zentrale Bedeutung in diesem Jahr.
Die beiden Parteivorsitzenden Bernd Rieksinger und Katja Kipping stehen nach den enttäuschenden Wahlergebnissen durchaus unter Druck. Von einer Schicksalswahl in Thüringen für die Linke will Kipping aber nichts wissen.
Eine besondere Bedeutung haben die Wahlen vor allem für Thüringen. Weil da ist die Frage, gibt es eine Fortführung von Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow oder droht eine Regierung, wo am Ende womöglich eine AfD mit einem Typen wie Höcke in Thüringen kommt.
Nach der letzten Wahl des Jahres will der Parteivorstand um Kipping aber eine kritische Analyse durchführen.
Wo steht die Linke gut da und was hat nicht funktioniert? Und da kann man ja schon mal sagen, in Bremen, Berlin und Thüringen stehen wir als Linke sehr gut da. Und da müssen wir schauen, was funktioniert dort, was woanders nicht funktioniert.
Bis zur Thüringen-Entscheidung am Sonntag heißt es in der Linken aber Klappe halten. Bloß keinen Streit riskieren, bloß nicht wieder die alten Grabenkämpfe um die Richtung der Partei führen. Deshalb wurde auch die anstehende Neuwahl der Fraktionsführung extra hinter die Thüringenwahl verschoben. Dabei geht es um eine Nachfolgerin für Sarah Wagenknecht, die sich nach zermürbenden Konflikten mit Kipping und Rieksinger von der Fraktionsspitze zurückziehen will.
Wenn Wahlkämpfe sind, gilt immer die Devise, möglichst keine Irritation.
Sagt Jan Korte über den Burgfrieden zugunsten des einzigen Ministerpräsidenten der Linken. Keine Irritationen gibt es interessanterweise auch darüber, dass Bodo Ramelow auf seinen Wahlkampfplakaten auf das Parteilogo der Linken verzichtet. Eine völlig richtige Entscheidung, meint Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch.
Ich hätte es immer genauso getan. Als Ministerpräsident hat er einen besonderen Stellenwert. Bodo Ramelow hat auch das Zeug und das beweist er zum Landesvater. Und dass er für die Linke steht, weiß in Thüringen jeder.
In Umfragen sieht es für Ramelow derzeit recht gut aus. Die Linke liegt auf Platz 1. Dahinter folgen CDU und AfD. Die Fortsetzung der rot-rot-grünen Regierungskoalition steht aber auf Messerschneide. Sollte es die FDP nach 5 Jahren Abwesenheit zurück in den Landtag schaffen, sinken die Chancen für einen Ministerpräsidenten Ramelow deutlich. Das wissen alle Spitzengenossen nur zu genau. Geht die Operation Bodo muss bleiben schief, könnte der Burgfrieden schnell enden. Der Dauerstreit zwischen den verschiedenen Strömungen in der Linken würde wohl bald wieder auf offener Bühne geführt.
Dagmar Pepping aus Berlin. Den Pumpels im Nacken, Thüringen vor der Wahl, haben wir heute getitelt. Die Thüringer, ein erzählfreudiges Völkchen, hieß es eingangs. Rainer Dachselt schließt an diese Tradition mit dem dritten Teil seiner Politsagen.
Ludwig Graf von Gleichen war am Thüringer Landgrafenhofe ritterlich erzogen und mit einer Gräfin vermählt worden. Dann aber schloss er sich dem Kreuzzug an und geriet in Gefangenschaft der Araber. Er schmachtete 9 Jahre lang, bis die Tochter des Sultans ihm beim Spaziergang im Garten aufmunternd ansah und ihm endlich aus großer Liebe antrug, mit ihm zu entfliehen, wenn er sie zum Weibe nehmen wolle. Graf Ludwig von Gleichen war aufrichtig genug, ihr zu sagen, dass er bereits in seiner fernen Heimat eine Frau und 2 Kinder habe. Aber daran fand sie nun gar keinen Anstoß, da der mohammedanische Glaube jedem Mann gestattet, so viele Frauen zu nehmen, als er ernähren kann. Als die beiden nach Thüringen heimkamen, wurde Ludwig auf das Freudigste von seiner Gemahlin wiedererkannt und willkommen geheißen. Der Graf teilte nun seiner Hausfrau alles mit und bewegte sein Weib zu Dank und Liebe gegen die Fremde. Die Sarazenin war mit hoher Schönheit geschmückt, aber es blieben ihr Kinder versagt. Umso mehr liebte sie die Kinder der deutschen Gräfin und trug für deren Wohlergehen die fleißigste Sorge. Eine schöne Geschichte, aber leider war sie dem Volk nicht vermittelbar. Die einen wüteten gegen eine solche dreiste Islamisierung des Abendlandes und veranstalteten Fackelzüge. Und die anderen lästerten über frauenverachtende Bigamie und die toxische Männlichkeit des Grafen und veranstalteten eine MeToo-Debatte. Deswegen geht es in der Legende bis heute immer nur um die Frauen des Grafen von Gleichen. Und die politischen Leistungen seiner Amtszeit spielen überhaupt keine Rolle.
Soweit Rainer Dachsel. Nun haben wir vorhin gehört, die Linke weiß schon, was sie an Ramelow hat. Bliebe er nicht Ministerpräsident, würde ihr eine Erfolgsgeschichte wegbrechen. Schließlich waren die anderen beiden Ostwahlen im September für die Linkspartei vernichtend. In beiden Bundesländern, in Sachsen und Brandenburg, ging ihr Stimmenanteil von fast 19% runter auf etwas mehr als 10%. Henry Bernhard ist Thüringen-Korrespondent vom Deutschlandfunk. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Bernhard, wir haben gehört, bloß keine Bundesstörfeuer, keine Diskussionen, keine Linkspartei-Logos. Das wirkt, als nehme sich die Linkspartei zurück bis an den Rand der Selbstverleugnung.
Ganz so weit würde ich nicht sagen. Also Bodo Ramelow begann seinen Wahlkampf wirklich mit großformatigen Fotos ohne irgendwelche Parteilogos drauf. Es gibt aber auch Plakate, wo er mit drauf ist, wo auch das Logo mit drauf steht. Also er nimmt sich da nicht ganz raus. Aber er macht natürlich einen Wahlkampf für seine Koalition, weil er weiß auch, dass er auch nur mit dieser Koalition, also mit der SPD und den Grünen zusammen, überhaupt noch eine Chance hat, nochmal an die Macht zu kommen. Das ist sozusagen die Erfolgsgeschichte gewesen der letzten 5 Jahre. Das hat funktioniert und das möchte er nochmal wiederholen. Deswegen nimmt er sich auch raus und natürlich es ist einfacher, einen Mann, der sich als Landesvater gibt, der ihn auch wirklich gut darstellt und der er auch wirklich ist, glaube ich, zu wählen als jemanden, der Vertreter ist der ehemaligen SED.
Wir haben auch eben schon gehört, da wird immer wieder gerne das Motiv des Landesvaters bemüht. Ist Ramelow also der dunkelrote Kretschmann von Thüringen?
Man könnte es ein bisschen so ähnlich sehen, ja. Vielleicht ist er auch der Axel Prahl der Politik. Also Axel Prahl ist ja auch Westdeutscher und ist der beste Ossi-Darsteller eigentlich überhaupt im deutschen Fernsehen. Ramelow macht das sehr gut, er ist ja auch schon seit 30 Jahren hier, also das, was im Westen kommt, das spielt eigentlich auch keine Rolle mehr. Er kann gut mit allen Leuten, er umarmt faktisch rhetorisch alle, ob es jetzt seine politischen Freunde sind oder seine Gegner, davor ist keiner sicher. Er merkt sich jeden, er kennt jeden Baum gefühlt in Thüringen, er kennt alle Orte, weiß die Geschichten, merkt sich die Geschichten. Und ist auch oft im Detail gut unterwegs. Also er macht das wirklich ganz gut. Von daher ist der Vergleich mit Kretschmer nicht so falsch. Ja.
Das ist ja eigentlich eine erstaunliche Wandlung. Immerhin galt Ramelow früher als krawalliger Oppositionsführer, als Kommunist. Vor 5 Jahren, im Herbst 2014, demonstrierten tausende Menschen mit Kerzen in der Hand auf dem Erfurter Domplatz gegen Ramelow, gegen seine Koalition, weil er den wirtschaftlichen Erfolg des Landes aufs Spiel setze, weil das Land nun rot beflaggt werde, hieß es. Hören wir mal rein, wie das damals klang.
Unter Ramelow, Thüringen geht K.O. Unter Ramelow!
Die Ramelow wählen, sei gesagt, dass dein Blut an ihren Händen klebt. Das ist eine riesengroße Schande.
Schande, 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 Schande.
Und Bodo Ramelow konterte dann seinerzeit ziemlich amüsiert.
Wahrscheinlich habe ich die Mauer gebaut. Möglicherweise esse ich mit Hammer und Sichel Abendessen.
Und er sagte dann später auch, trotz linker Machtübernahme gäbe es erstaunlicherweise immer noch Bananen in Thüringen. Wie hat Ramelow das geschafft, diese Wende hin zum Image des Kümmerers?
Ramelow war nie der Kommunist, den man ihm sozusagen unterstellt hat. Ramelow war ein eher sozialdemokratisch angehauchter Linker. Er war Gewerkschafter, er ist ja immer noch Mitglied der Gewerkschaft, der sich immer gekümmert hat um Leute, um Belegschaften von Firmen, der sich viel für ostdeutsche Firmen engagiert hat in den 90er Jahren, also da musste er nicht den großen Wandel vollziehen. Wo er seinen Wandel vollzogen hat, das ist eigentlich eher seine persönliche Art. Also er war wirklich eher laut unterwegs, sehr cholerisch unterwegs und das bricht jetzt nur noch sehr, sehr selten aus ihm heraus. Also kurz nach seiner Amtsübernahme vor 5 Jahren hat man wirklich gerätselt, was er täglich einnimmt, damit er so ruhig und gelassen agieren kann. Aber ich glaube, er ist auch irgendwo angekommen in diesem Job und von daher konnte er auch ruhiger werden.
Finden Sie denn die Bilanz nach 5 Jahren Rot-Rot-Grün in Thüringen überzeugend? Das sieht ja eher nach maßvollen Veränderungen aus.
Ja, im Großen und Ganzen hat die Linke und die Regierung, die rot-rot-grüne Regierung, man muss ja dafür die SPD und die Grünen nicht vergessen dabei, sie haben das Land ganz ordentlich verwaltet. Ja, sie hatten das Glück, sie hatten große Pläne, die sie nicht alle umsetzen konnten, aber sie haben 5 Jahre sprudelnde Steuereinnahmen gehabt, sodass sie wirklich das Geld auch mit vollen Händen ausgeben konnten und sogar noch 1 Milliarde Euro von 9 Milliarden Schulden tilgen konnten. Das hat vorher keine Landesregierung geschafft. Das war wirklich das Glück der Konjunktur natürlich auch. Ansonsten hieß es schon nach wenigen Monaten Rot-Rot-Grün, es ist alles wie früher, bloß ohne CDU. Also die Veränderungen, die es gab, sind maßvoll gewesen. Das ist natürlich einerseits das, was möglich war mit der SPD und den Grünen zusammen. Andererseits muss man auch sagen, das ist die erste Regierung unter einem linken Ministerpräsidenten. Vielleicht hat man sich da auch lieber ein bisschen zurückhalten wollen, um erstmal sich zu etablieren mit einer Linken an der Macht.
Unser Kollege vom Deutschlandfunk, Henry Bernhard, Thüringen-Korrespondent dort. Vielen Dank. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Heute Abend befassen wir uns mit der Wahl in Thüringen. Nirgendwo in Deutschland steigen die Löhne so stark wie hier. Gerade erst gab es den Spatenstich für eine der größten Batteriezellenfabriken Europas. 2000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Rund um Jena, Jenoptik, Carl Zeiss, außerdem Kulturhöhepunkte wie Weimar, das Bauhaus, die Wartburg. Thüringen hat viel zu bieten, aber fernab der Prosperität in den Großstädten Erfurt und Jena eben auch wenig Arbeit, wenig junge Menschen und viel Frust. Seit diesem Wahlkampf kommt eine völlig neue Dimension hinzu. Diffamierungen und Verleumdungen, Morddrohungen und Anschläge. Ein gespenstisches Klima, über das Wolfgang Henschel berichtet.
Bedroht wurde Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, ein 41-jähriger Thüringer aus der rechtsextremen Szene, hatte sich im Internet aggressiv über den Politiker der Linken geäußert. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten die Polizisten zwei Waffen und 30.000 Euro Bargeld sicher. Betroffen von den Morddrohungen sind zudem die Spitzenkandidaten der CDU und der Grünen, Mike Moring und Dirk Adams. Moring hatte bereits im September eine Drohung per Postkarte erhalten. Vor wenigen Tagen ging dann bei Moring eine weitere Drohung per E-Mail ein. Darin werde er aufgefordert, den Wahlkampf einzustellen, so Moring.
Wenn ich das nicht tue, dann wollten sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, oder gar eine Autobombe zünden. Ich finde, wir dürfen keinen Platz lassen für Hass, für Gewalt, für Aggression, für Morddrohungen.
Die gleichen Drohungen, Messerangriff und Autobombe, standen in der E-Mail, die der grünen Spitzenkandidat Dirk Adams erhielt. Der Absender nannte sich hier Cyberreichswehr. Die Mail an Moring war unterzeichnet mit die Musiker des Staatsstreichorchesters. Thüringens Innenminister Georg Mayer nimmt die Drohmails sehr ernst. Seinen Angaben nach wurden Politiker auch schon früher bedroht, aber bei diesem Landtagswahlkampf seien die Drohungen expliziter und aggressiver.
Also in den aktuellen Fällen war es tatsächlich so, dass schon eine kriminelle Energie dahinter steckt, weil diese E-Mails liefen über Server, die im Ausland waren, und zwar in Staaten, wo wir nicht so leicht rankommen. Also das macht schon deutlich, hier hat sich jemand richtig Gedanken gemacht.
Die Mails liefen über ein Land, das eher als exotisches Reiseziel bekannt ist. Laut Mayer ist es für die Politiker nicht einfach, mit den Drohungen umzugehen, nicht nur wegen der Sorge um die eigene Sicherheit. Die Frage sei auch, ob die Drohung öffentlich gemacht werden solle oder nicht, so Mayer. Der Absender der Mails erwarte wohl nicht wirklich, dass die bedrohten Politiker den Wahlkampf einstellen würden.
Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Täter jetzt sich ein Stück weit auch freuen, sag ich mal, dass es jetzt so öffentlich geworden ist und so eine große Aufmerksamkeit erreicht hat.
Etliche Drohungen werden laut Mayer der Öffentlichkeit gar nicht bekannt, weil die betroffenen Politiker entscheiden, lediglich die Polizei einzuschalten. Nach Einschätzung von Axel Saalheißer, Rechtsextremismusforscher an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sind die vermehrten Drohmails ein Zeichen, dass sich die rechtsextreme Szene gerade in Thüringen herausgefordert sieht.
Thüringen ist ein Bundesland, in dem Politikerinnen der demokratischen Parteien sich gerade nach der Entdeckung des NSU 2011 sehr intensiv auseinandergesetzt haben mit Rechtsextremismus und auch mit den Bedrohungen der Demokratie.
Auch Innenminister Mayer beobachtet mit Sorge, dass sich in diesem Landtagswahlkampf der Ton der Auseinandersetzung verschärft hat, insbesondere über die Plattformen der sozialen Medien.
Teils mit ganz offener Identität fangen die Menschen an, unverhohlen oder vielleicht eher auch indirekt an, Drohungen auszusprechen. Das ist eine Verrohung, die hier stattfindet.
Laut Mayer müssen die Betreiber der sozialen Medien konsequent gegen Hetze und Drohungen vorgehen. Aber auch die Sicherheitsbehörden seien aktiv.
Das ist kein Bagatelldelikt. Da wird die Polizei auch in Zukunft sehr genau hingucken und die Dinge nachverfolgen.
Die Dinge nachverfolgen. Inzwischen wurden auch Wohnräume durchsucht eines Neonazis. Die Beamten fanden illegale Schusswaffen. Sie sagen, nie sei flächendeckend so viele Plakate mit Hassbotschaften beschmiert worden, ganz zu schweigen vom Hass im Netz. Björn Höcke redet vom Inshallah Bodo, wenn er Ministerpräsident Ramelow meint. Höcke selbst ist aber nicht nur derjenige, der Hass verbreitet, sondern er ist auch Zielscheibe von Hass. Und es gibt noch ein anderes Paradox. Die AfD sitzt Ramelow genauso im Nacken, wie sie auch sein bester Wahlhelfer werden könnte. Schauen wir darauf zusammen mit Christiane Hoffmann vom Hauptstadtstudio des Spiegel. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Hoffmann, die Warnung, ob die AfD es schafft, stärkste Kraft zu werden, davon haben in Sachsen und in Brandenburg ja vor allen Dingen die amtierenden Ministerpräsidenten profitiert. Könnte das diesmal auch geschehen?
Ich würde das nicht ausschließen, halte es aber doch für etwas weniger wahrscheinlich, denn es ist eben nicht in derselben Weise in Thüringen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die letzten Umfragen zeigen ja Ramelow schon recht deutlich um mehr als fünf Prozentpunkte vor der AfD.
Nun scheint es in Thüringen gerade in erster Linie darum zu gehen, dass sich die Parteien Gedanken machen, wie sie nach dem Sonntag gegen die AfD ein Bündnis schmieden könnten. Reicht das denn aus zur Sinnstiftung?
Ja, es sieht ja so aus, dass alle möglichen Zweierkoalitionen, und es wird ja wahrscheinlich drei mögliche Zweierkoalitionen geben, eben von den Beteiligten ausgeschlossen werden, weil, Sie haben es gesagt, niemand mit der AfD koalieren will und auch die CDU ja ausgeschlossen hat, mit Ramelow, also mit der Linkspartei, zu koalieren. Deshalb wird es voraussichtlich kein Zweierbündnis geben können. Und für die Dreierbündnisse, die denkbar sind, wird es eben nach dem jetzigen Stand der Umfragen nicht reichen. Also weder für eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün noch für eine Kenia-Koalition, die aus SPD, CDU und Grünen bestehen würde.
Das liegt ja vor allen Dingen daran, dass die beiden noch Regierungsparteien, SPD und Grüne, in allen Umfragen unter der Marke von 10% liegen. In Sachsen und Brandenburg, da bahnt sich unterdessen eine Kenia-Koalition an, ein Verantwortungsbündnis, wie eine sächsische Bundestagsabgeordnete sagte. Wenn es denn rechnerisch möglich wäre, wäre das denn auch eine Option für Thüringen?
Sicher wäre das auch eine Option für Thüringen, aber wie gesagt, ich halte das nach allem, was man im Moment sagen kann, für unrealistisch, denn die drei Parteien sind ja zusammen nur bei 40% etwa jetzt in den Umfragen. Es wird ja auch spekuliert über eine sogenannte Simbabwe-Koalition, wo dann noch die FDP, wenn sie es über die 5%-Hürde schafft, auch mit ins Boot käme. Also dann hätte man zuerst mal eine Vierer-Koalition, aber nach jetzigem Stand wird es dafür auch nicht reichen und ich halte das dann auch für gänzlich unrealistisch. Da kann ich mir gar keine Koalitionsverhandlung und keine Einigung vorstellen.
Oder dann halt auch eine Minderheitenregierung.
Das sieht ja im Moment eigentlich am wahrscheinlichsten aus, dass Bodo Ramelow dann, er hat sich da ja auch schon in die Richtung positioniert, die Regierung fortsetzen wird als Minderheitsregierung und die Thüringer Verfassung würde das eben auch zulassen. Die Frage ist dann, wie sich die CDU verhält. Also sie hat ja ausgeschlossen, in ein Bündnis mit der Linkspartei zu gehen. Aber die Frage wäre, würde die CDU dann eine mögliche rot-rot-grüne Minderheitsregierung tolerieren? Oder müsste sich Ramelow dann jeweils für einzelne Gesetzesvorhaben neue Mehrheiten suchen, was natürlich ein sehr mühsames und kompliziertes Regieren wäre. In jedem Fall kann man sagen, ob wir jetzt auf Kenia oder auf so eine Minderheitsregierung oder gar auf ein Viererbündnis zusteuern, wird es eine instabile Situation sein und eine äußerst schwierige Regierungsbildung.
Wenn Sie die CDU ansprechen, deren Spitzenkandidat Mike Moring, der hätte am liebsten ein Viererbündnis der Parteien der alten Bonner Republik, also ein Bündnis gegen die Rechten und die linken Ränder. Aber wenn das nun mal nicht reicht, wäre eine andere Option, jedenfalls auf dem Papier, rein rechnerisch, ein Bündnis zwischen Linkspartei und CDU. Sachsens ehemaliger CDU-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hat neulich bei Ihnen im Spiegel erklärt, er wolle jetzt mal den Ramelow treffen, der mache ja auf ihn einen ganz vernünftigen Eindruck. Geht da was?
Herr Moring hat das so klar ausgeschlossen, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, obwohl eben in Umfragen eine Mehrheit der Wähler in Thüringen ein solches Bündnis sogar befürworten würde. Und Ramelow natürlich als Landesvater und von seinem ganzen Habitus her im Grunde ein bürgerlicher Politiker ist. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das für die CDU möglich wird. Die Gefahr, dass sie dann ihren Markenkern so stark beschädigt, ist einfach zu groß.
Aber wir sehen schon, wie drastisch die Lage ist, anhand der Tatsache, dass wir über absurde Konstellationen sprechen. Eine Zwangskoalition zur Abwehr der AfD. Was würde das mit dem Markenkern der beteiligten Parteien machen?
Jede Koalition, die SPD, CDU, FDP und Grüne in ein Bündnis zwingt, verwischt deren Konturen und beschädigt den Markenkern. Die FDP hat ja aus Angst davor sich dann gegen Jamaika im Bund entschieden. Und wir sehen das auch in der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt. Das ist immer eine Gefahr, dass die Parteien der Mitte weiter verlieren und die Ränder wieder gestärkt und weiter gestärkt werden.
Die AfD dürfte das dann bestätigen in ihrer Sichtweise, dass alle anderen sowieso immer nur gegen sie sind. Wenn wir jetzt von diesen ostdeutschen Laborküchen sprechen, wenn das für ein Zweierbündnis nicht mehr reicht, für eine Dreierkoalition auch nicht, vielleicht nicht mal für vier. Inwiefern also ist diese Wahl wichtig? Inwiefern geht die uns alle an?
Naja, es könnte eben die erste Wahl sein, in der sehr deutlich die Ränder gemeinsam, also die Linkspartei und die AfD, stärker sind als alle anderen. Das finde ich schon ein beunruhigendes Ergebnis. Andererseits, finde ich, muss man schon auch sagen, dass wir hier ein Sonderphänomen Ramelow haben. Die guten Umfragewerte der Linkspartei sind keine Bestätigung von Linksradikalismus, sondern sind ein Ausweis des Erfolgs eines Ministerpräsidenten, der sich eben als Landesvater und sehr bürgerlich in den letzten 4 Jahren gezeigt hat und damit auch Erfolg gehabt hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Stimme für Bodo Ramelow eine Stimme gegen die Demokratie ist oder eine Stimme, die uns als Demokraten beunruhigen müsste. Insofern würde ich das auch ein bisschen relativieren und sagen, in dem Sinne ist Thüringen tatsächlich auch etwas ein Sonderfall.
Aber man muss was aus dem Ergebnis machen, dass womöglich Partner zusammen zwingt, die überhaupt nicht zusammengehören oder sich nicht so sehen. Die Taz schreibt, ein Crashtest für die Demokratie. Sehen Sie das auch so?
Naja, das sehe ich vor allen Dingen in der Frage des Wahlergebnisses der AfD, denn wir haben es hier ja mit einer sehr speziellen AfD zu tun, der AfD von Björn Höcke. Sie haben das ja in Ihrem Beitrag jetzt auch nochmal gezeigt. Und wenn die AfD sich unter Björn Höcke in Thüringen verdoppelt, dann finde ich, dann sehe ich dort ein wirklich beunruhigendes und für die Demokratie beunruhigendes Moment. Ja, das ist das Besondere in Thüringen, würde ich sagen.
Christiane Hoffmann vom Hauptstadtbüro des Spiegel. Vielen Dank für das Gespräch. Je größer die Angst vor einem Wahlsieger Höcke, desto mehr Wähler versammeln sich womöglich hinter dem Amtsinhaber. Das könnte am Sonntag auch in Thüringen passieren, aber dort wurden ja schon viele abenteuerliche Geschichten geschrieben, wie wir im Verlauf der Sendung gehört haben. Viele wurden erzählt. Schauen wir, welche Geschichte und auch vor allen Dingen, welche Deutung am Ende gewinnt. Das war H2 Kultur, der Tag, den Pumpels im Nacken Thüringen vor der Wahl. Mitgewirkt am Tag haben diese Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Dorothea Schuler und Antonia Droschke. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.